SWR 2 Leben.
Zoologischer Garten. Übergang zum Regionalverkehr.
Die U9 hält am Bahnhof Zoo in Berlin. Hier steige ich mit Thomas Haustein aus, stapfe neben ihm die Treppe hoch, raus aus dem U-Bahn-Schacht. Wir wollen über seine Erinnerungen sprechen. An den Film Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Welcher Ort könnte da passender sein?
So, jetzt sind wir am Zoo.
Genau, angekommen. Hat sich ja nicht so sehr verändert. Gerade so unten im Bahnhof, hier U-Bahnhof, hab ich so gedacht, naja, hier die gelben Kacheln, so, ne? Kennst du doch. Hier, als ich raufkam, hier diese steile Treppe nach oben jetzt, ist sie genauso da, hat man ja auch nie abgerissen. Also von daher.
Der Bahnhof Zoo ist der Schauplatz des Films. Vor 40 Jahren, am 2. April 1981, lief er in den Kinos an. Er erzählt die wahre Geschichte von Christiane F., die mit 12 Hasch nimmt, mit 13 Heroin und mit 14 auf den Straßenstrich geht, um ihre Sucht zu finanzieren. Vorlage für den Film war das gleichnamige Buch. 95 Wochen stand es damals auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Nadja Brunkhorst spielte im Film Christiane F. und Thomas Haustein ihren drogenabhängigen Freund Detlef. Bei den Dreharbeiten war er 15.
War ja auch mein City-Bereich als Jugendlicher. Also ich war jetzt nicht nur zu den Dreharbeiten mal hier an dem Ort. Ne? Hier drüben sind die Gedächtniskirche, da ist der Zoo, da sind die Kinos. Und das war ja unsere City. Ne? Rund um den Kudamm und so.
Der Film sorgte für Diskussionen. Nie zuvor wurden Drogenabhängige so realistisch dargestellt. Ihr Suchtalltag so brutal gezeigt. Eltern und Lehrer waren schockiert. Eine ganze Generation wurde durch das Buch und später den Film geprägt. Auch ich. Ich war im gleichen Alter wie Christiane und Detlef, als der Film anlief. Sah sie darin zur Musik von David Bowie mit ihrer Clique durch den Bahnhof rennen. Das war Großstadt, Freiheit, weit weg. Thomas Haustein kam zufällig zum Film. Er wurde in einer Berliner Disco angesprochen. Zur Drogenszene hatte er bis dahin keinen Kontakt.
Also und hier war das also im Film, aber auch in echt, sage ich jetzt dann, die Stricherszene hierhin.
Genau, also ja, als Stricherszene auch bekannt. Mhm. Und auch Mädchen haben dann auch ihre Freier hier auch abgefangen. Es war also halt so ein Platz, wo Menschen sich eben prostituiert haben.
Wir stehen am Hinterausgang, neben einem Bauzaun. Der ganze Bahnhof wird gerade modernisiert. Alles soll sauberer, heller, moderner werden. Stricher oder Drogenabhängige sind nicht zu sehen. Vor unserem Termin habe ich mir den Film noch einmal angeschaut. Da steht Thomas Haustein als Detlef hier am Bahnhof, zwischen verlebten Männern. Jung ist er, mit langen, schlaksigen Beinen und einem kindlichen Gesicht. So sieht man ihn in das Auto eines Freiers steigen.
Den nächsten Feier mache ich nur für dich. Siehst du den da? Der steht auf mich wieder eins.
Hey, ey, geh nicht zu dem.
Warum nicht?
Weil er nicht verknallt ist.
Das ist doch toll, dann zahlt er wenigstens anständig.
Du warst dann irgendwie 15, also war das dann nicht irgendwie komisch, sowas dann doch zu spielen?
Ja.
Das ist ja schon ein Alter, wo man so vielleicht auch manchmal noch so Scham hat mit Körper und Sex und alles.
Ja, ich hatte auf jeden Fall da eine Scham. Ich hatte nämlich bis zu den Dreharbeiten ja überhaupt gar keine Beziehung oder sexuelle Erfahrungen. Und es war so witzig. Das merkte natürlich auch, also ich erinnere mich da an Uli, ne? Uli Edel. Der merkte das natürlich, der hat ja erstmal alle rausgeschickt. Und dann hat er mir das nochmal gezeigt, wie eine Entjungferung geht. Also aus seinen eigenen Erinnerungen vielleicht.
Uli Edel war der Regisseur. Wir gehen ein Stück weiter das Bahnhofsgebäude entlang. Weg von der Baustelle, den großen Straßen und Geschäften. Hinten ist an einem Bahnbogen die Bahnhofsmission.
Also hier ist jetzt eher die Bierflaschen, die man dann sieht, ne?
Ja, alles, was eben in irgendeiner Weise betäubt. Und das Geld eben nicht für einen Gramm Cannabis reicht, naja, dann holt man sich eben das günstige Bier im naheliegenden Supermarkt. Ja.
Thomas Haustein kennt die Klientel. Er ist Sozialtherapeut, arbeitet seit Jahren als Drogenberater bei der integrativen Suchtberatung der Caritas. Die Arbeit der Kolleginnen von der Bahnhofsmission schätzt er.
Und hier gibt es mal einen Kaffee.
Richtig, Kaffee, eine Anbindung, die Möglichkeit, eben auch weiterführende Hilfen überhaupt mal zur Kenntnis zu nehmen. Warme Worte, also auch so dieses Gefühl der Warmherzigkeit wird, glaube ich, hier dann auch vermittelt. Wirklich, du bist der Mensch und nicht nur irgendwie, indem wir jetzt irgendwie noch durchziehen müssen irgendwie. Nee, hier wird, glaube ich, auch das Menschenbild aufrechterhalten, das wir eigentlich haben.
Auch in seinen Gesprächen als Drogenberater urteilt er nicht über Lebenswege und Umstände. Es gehe um den Kontakt und ganz elementare Fragen, sagt er.
Sagen wir mal, Fragen der Gesundheit, Fragen von Papierbeschaffung, ja, aber nach Verlust von Ausweispapieren und so weiter. Einfach da eine Institution zu schaffen, die da in Kontakt geht und erreichbar ist und vor allem von der Grundhaltung nicht bewertend ist. Und nicht, dass Leute sich überhaupt mal öffnen und mal erzählen, was ihnen gerade so durch den Kopf geht und sie belastet. Nee, Scham, Ängste, das eben mal Ausdruck zu verleihen, das ist, denke ich, eine Grundhaltung in unserem Konzept auch.
Der Großteil seiner Klienten sind Alkoholabhängige oder sogenannte Mischkonsumenten, die nehmen, was gerade da ist. Zum Teil betreut er auch Heroinabhängige, die in einem Substitutionsprogramm sind, die unter ärztlicher Aufsicht eine Ersatzdroge bekommen, wie zum Beispiel Methadon. Auch Jugendliche werden zu ihm geschickt, 15-, 16-, 17-Jährige, die mit Drogen, oft mit Cannabis, gerade angefangen haben.
Da wünschte ich mir schon, dass da wir Menschen so früh wie möglich irgendwie da erreichen und so die Hemmung auch fällt, einfach mal in eine Suchtberatung zu gehen. Das ist ja kein Abgrund, in den man dann betritt, sondern eher die Chance, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die eben immer weiterhelfen sollen. Ziel ist ja immer die Verbesserung. Also es kann nicht schlechter werden dadurch, sondern immer besser.
Im Film gibt es keine Drogenberatung. Im Film wird nichts besser. Ständig setzt sich jemand einen Schuss. Dabei katapultieren die Drogen Christiane und ihre Clique noch nicht einmal in eine bessere Welt. Alles wird nur noch beschissener. Sie sind irgendwann nur noch damit beschäftigt, Stoff zu beschaffen oder Geld für den Stoff. Sie beklauen ihre Eltern und prostituieren sich. Die Musik von David Bowie liefert den passenden Untergangssound. Der ganze Film ist dunkel, düster. Da ist nichts Helles. Einer der Kameramänner des Films war Justus Pankau, der auch für den damaligen Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart arbeitete. 2004 habe ich ihn interviewt. Beim Durchhören der Aufnahmen finde ich Aussagen zu den Dreharbeiten und zu Thomas Haustein in seiner Rolle als Detlef.
Der den Jungen gespielt hat, den Freund von der Christiane, das habe ich dann festgestellt, weil mir das mal so beim Fußballspielen passieren ist. Ich konnte auch nicht probieren. Also im Training war ich immer ganz schwach. Und in dem Moment, wo es dann losging, dann kann man mehr. Und da habe ich erkannt, dass der einfach nicht probieren kann. Hat der sich geniert. Aber in dem Moment, wo immer die Kamera losging, dann ging der aus sich raus und hat also wirklich dann ganz fantastisch gespielt.
Als Thomas Haustein den O-Ton hört, berührt ihn das. Auch er kann sich noch gut an Kameramann Justus Pankau erinnern.
In so bestimmten Szenen war der so ruhestiftend. Der wirkte so gut gegen meine Nervosität und Anspannung. Der war immer so geduldig. Der hatte so was Väterliches, Freundliches, Ernsthaftes auch. Ne? Und daran erinnere ich mich so, wenn ich an ihn zurückdenke.
Die Dreharbeiten dauerten viel länger als geplant, erzählte Justus Pankau damals. Die Szenen im Originalmilieu am Bahnhof, auf dem Straßenstrich, die kann man nicht einfach so abdrehen, sagte er. Und auch die Arbeit mit den jungen Laiendarstellern sei eine besondere Herausforderung gewesen.
Und ich meine, es war ja damals schon auch viel mit Sex und Straßenstrich und das mit denen dann eben doch zu diskutieren und ihnen das nahezubringen, das war schon eine sehr schwierige Geschichte. Es war auch so, dass man abends, wenn man nach Hause kam, das wurde meistens spät und wir fingen auch früh wieder an, dass man da auch gar keine Lust mehr hatte. Jetzt sagen wir, oh ja, jetzt war ein schöner Drehtag und jetzt gehe ich noch irgendwo ein bisschen was essen oder was trinken oder Bekannte treffen. Da war man bedient.
Ja, ist nicht aus. Ja, ist.
In den USA und in Großbritannien wurde der Film nur gekürzt gezeigt. Einige Szenen seien jugendgefährdend, hieß es. Etliche Szenen sind auch für mich kaum auszuhalten, wie etwa der kalte Entzug von Christiane und Detlef. Minutenlang übergeben sie sich, winden sich auf Christianes Bett in der Wohnung ihrer Mutter in Gropiusstadt, kratzen mit den Fingernägeln die Tapete von der Wand.
Ja, aber ich habe das nicht so jetzt abstoßend erlebt. Auch diese vermüllte Junkie-Wohnung beispielsweise, wurde ja wirklich massenweise da Müll reingetransportiert. Das roch natürlich dementsprechend, zumal natürlich oft denn so mit Rotwein, Spritzern da und so diese Kotzgeschichten, ne? Da wurden ja auch 10 wiederholt, dann lag man eben im nassen Bett, ja. Aber das hat mich überhaupt nie in irgendeiner Weise angeekelt. Das war dann so eben, das gehörte eben mit dazu, so war das. Ja. Und die kaputten Leute, an die ich so denke, die Gesichter, die ja zum Teil auch im Film kurz gezeigt werden, das hat schon auch einen Eindruck hinterlassen, ganz klar. Ja, ja, also auch teilweise so die starren, leeren Blicke, ne, von Wind, Wetter, Drogen und so aufgedunsen zum Teil, vernarbt.
Sie sind in einigen Szenen zu sehen. Diese blassen, mageren Gestalten, wie sie aus öffentlichen Toiletten schleichen. Andere lehnen ausdruckslos an den Wänden in den U-Bahnhöfen. Die Kamera fährt über ihre hohlwangigen Gesichter, fängt die leeren Blicke ein. Es sind echte Drogenabhängige, die für ihre Statistenrolle bezahlt wurden.
Es standen ja dann sofort auch so kritische Fragen im Raum. Finanziert man mit dem Film nicht auch noch die Drogenabhängigkeit, weil die Statisten ja auch eine gewisse Entlohnung bekamen? Das tauchte dann so auf und das ging natürlich auch an mir nicht vorbei, dass ich dann auch manchmal so gefragt habe, was lösen wir eigentlich aus mit der Geschichte?
Der Film wurde ein internationaler Erfolg und er wurde jahrelang zur Abschreckung in Schulen gezeigt. Es gab aber auch weitere Kritik. Zu voyeuristisch, sagten einige. Andere fanden ihn zu pädagogisch. Wieder andere bemängelten die Heroisierung von Christiane F. Wurden Drogen durch den Film erst interessant? Oder schreckten die drastischen Szenen tatsächlich ab? Man weiß es nicht. Fakt ist, dass das Thema Heroin und Drogenkonsum unter Jugendlichen dadurch in die breite Öffentlichkeit kam. Ein Tabu war gefallen. Thomas Hausteins eigenes Verhältnis zu Drogen wurde durch seine Mitwirkung am Film auf jeden Fall beeinflusst, sagt er.
Ich habe dann schon mehr überlegt, was konsumiere ich und von was lasse ich eher die Finger. Ja? Auch wenn die Neugierde sich vielleicht ja zeigt. Ja? Wie ist es denn eigentlich? Wie fühlt sich denn so ein Turn auf HO, wie fühlt das sich eigentlich wirklich an? Ne? Könnte man ja sagen, okay, dann probiere ich das auch mal. Ne? Irgendwie einfach nur, um das mal erlebt zu haben. Aber ich habe dann wirklich die Finger davon gelassen. Da habe ich für mich eine Grenze auch gezogen.
Er hat sich natürlich auch schon gefragt, ob er deshalb Drogenberater wurde.
Ich kann da so viel mutmaßen und so viele Gedanken mir dazu machen. Irgendwie besteht da wahrscheinlich auch, wenn man jetzt mal zurückblicke, auch irgendein Zusammenhang. Aber welche Brücken das jetzt genau wiederum so sind, ich weiß es nicht.
Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist nicht nur ein Drogen-, sondern auch ein Musikfilm. David Bowie prägt den Film mit seiner Musik. Er spielt auch in Christiane F.'s Geschichte eine Rolle. Als er im April 1976 ein Konzert in der Berliner Deutschlandhalle gibt, geht Christiane hin und setzt sich an diesem Abend ihren ersten Schuss. David Bowie wohnte von 1976 bis 1978 in West-Berlin. Sein Song Heroes entstand in dieser Zeit. In einem Interview bezeichnete er den damaligen Westteil der Stadt als Welthauptstadt des Heroins. Der Film verfestigte das Bild, auch bei mir. Berlin war auch Großstadtsumpf, Drogenhölle, gefährlich. Und besonders finster gezeichnet war die Gropiusstadt. Diese Großwohnsiedlung im Südosten Berlins, in der Christiane F. aufgewachsen ist. Im Film sagt sie:
Überall nur Pisse und Kacke. Man muss nur genau hinsehen. Egal wie neu und großzügig von Weitem alles aussieht. Mit seinen grünen Rasen. Und den Einkaufszentren. Aber am meisten stinkt es in den Häusern. In den Treppenhäusern. Was sollen die Kinder denn machen, wenn sie draußen spielen und mal müssen? Bis der Fahrstuhl kommt und Sie im 11. oder 12. Stock sind, haben Sie schon die Hose gemacht und bekommen Prügel. Dann machen Sie lieber gleich einen Hausflur.
Was hast du dann gesagt, wo du wohnst? Hast du gesagt, du wohnst in Gropiusstadt?
Nee, ich habe gesagt, ich wohne in Pritz.
Auch meine Studienfreundin Sabine ist hier aufgewachsen. Sie ging in die gleiche Schule wie Christiane F. Sabines Mutter wohnt mit ihrem Mann heute noch hier. Wir besuchen sie, stehen am Fahrstuhl vor den Knöpfen für die 7 Etagen. Und Sabine erzählt die gleiche Geschichte.
Aber jetzt sind die ja so tief, ne? Früher war die Leiste hier, hier oben. Und ich kam jetzt auf Zehenspitzen als Kind nicht oben in den 6. Ich kam immer noch bis zum 4. Und dann war es mir manchmal, muss echt in die Hose machen. Oder unten im Kellerschacht sind wir dann pink gegangen, wenn ich rechtzeitig nach oben kam, weil ich an die Knöpfe kam.
Die Wohnung oben. 3 Zimmer, schmale Küche, enges Bad. Zu 6 haben sie damals hier gewohnt. Das kleine ehemalige Kinderzimmer ist heute die Bar.
Das war früher mal Thomas' Zimmer. Ja, aber anfangs haben wir noch zu 4 hier gewohnt. Mit 2 Stocken. Da standen hier die Stocken. Ja, wo hier die Stockbetten waren. Ja, genau. Einmal hier Stocken, einmal da. Und ich habe oben und Tina hat unten immer gegengetreten, damit ich nicht schlau kann. Und ihre Kaugummis unten dran geklebt.
Also zu dritt, zu viert waren wir hier. Und
dann 2 Paar Stockbetten.
Ja, genau. 2 Stockbetten
dann. Ja, und genau, und dann sind wir hier ins Schlafzimmer zum Teacher und ich. Und dann hatten wir, da ist da so ein Schrankbett, wo du runterklappen kannst. Hier war der Fernseher. Und hier war so ein großes Sofa. Teacher hat immer auf dem Sofa geschlafen. Sonst war das erst Mamas Schlafzimmer hier und die sind dann quasi ins Wohnzimmer gezogen mit Schrankbett und wir haben halt hier im Schrankbett. Das wird dann immer, zum Glück hat niemand zugeklappt, während ich noch drin lag.
1964 sind sie eingezogen. Es war eines der ersten Häuser am Anfang der Gropiusstadt. Die Gebäude sind hier noch nicht so hoch. 7, 8, auch mal 12 Stockwerke, aber keine 32 wie weiter hinten. Sabine führt mich auf den Balkon. Man sieht nur Grün. Schaut direkt in Baumkronen. Rechts sieht man über die Bäume bis zum Fernsehturm am Alexanderplatz.
Die Leute reagieren nur darauf, wenn du sagst, du bist mit Christiane F. groß geworden. Ich war auf derselben Schule. Die war einen Stock über mir und wir hatten dieselben Begegnungsstätten und denselben Tutor da, der in der Freizeit immer uns betreut hat. Wie, du warst mit Christiane F.? Und dann war klar, da kommst du her.
Aber es ist ein Eingang.
Ja, und hier geht es jetzt raus, da kommen wir dann zu deiner Schule oder deiner gewesen.
Wir laufen durch das Viertel zur Walter-Gropius-Schule. Damals eines der modernsten Schulgebäude und die erste Gesamtschule Westdeutschlands mit einem neuen pädagogischen Konzept. Ein Grundgedanke war Chancengleichheit. Es gab Schulessen, Nachmittagsunterricht bis 16 Uhr, Werkstätten, Freizeitbetreuer, ein großes Sportangebot und ein Drogenproblem.
Bei uns sind in der Jahrgangsstufe dann irgendwie ja 9 wegen Dealerei in der Schule geflogen. Und da waren halt einige von meinen Freunden aus den Häusern. Aus meinem Haus von oben und gegenüber aus dem Haus. Und die waren halt alle bei mir in der Jahrgangsstufe und auch in der Klasse teilweise. Und es gab eine Menge, ja.
Sabine ist mit 15 von der Schule. Die Eltern wollten, dass sie eine Ausbildung macht. Im Krankenhaus Neukölln hat sie Krankenschwester gelernt und dort ihren Schulkameraden aus dem Nachbarhaus wiedergesehen.
Und der war schwer heroinsüchtig. Auf der Intensiv mit seiner Hepatitis lag der dann bei uns und der war echt auch ein Haufen Elend. Die Geschichten über Christiane F. kannte man alle und ich weiß, dass sie da alle ganz viel gekifft, geraucht haben und viele eben auch härtere Sachen genommen haben. Aber ich habe mich ja da abgewandt. Ich war ja dann mehr so, wir haben lieber gerne mal ein Schnäpschen getrunken, ne, Schlehenfeuer und sind zu Hause und so, ich war immer mehr in der Alkrunde. Mit dem Kippen hatte ich so gar nichts an Hut.
Ihre Mutter hat von all dem nicht viel mitgekriegt. Sie hat gearbeitet, gekocht, geschaut, dass die 4 Kinder pünktlich zu Hause sind und rechtzeitig ins Bett kommen. Sabine hat später ihr Abitur nachgemacht und ist zum Studium nach Köln. Ihre Mutter lebt gerne hier. Sabine wollte aber immer weg aus der Gropiusstadt.
Ich hatte Glück, in meiner Klasse waren ganz viele Mädels, die kamen alle aus sehr gut betuchten Familien. Und die haben uns mitgezogen. Und hätte ich die nicht gehabt, wäre ich anders.
In der Gropiusstadt leben heute gut 35.000 Menschen. Seit 15 Jahren gibt es ein Quartiersmanagement. Sozialarbeiterinnen und Pädagogen kümmern sich gemeinsam mit den Bewohnern um das Viertel, starten Müllsammelaktionen, initiieren Projekte, leisten Nachbarschaftshilfe. Sie arbeiten gegen das Ghetto- und Drogenimage an, das seit dem Film an dem Stadtteil haftet. Dabei sind Drogen in allen Schichten verbreitet, sagt Thomas Haustein. Der Banker, der Koks schnupft, falle nur nicht so auf, wie damals die Fixer auf dem Strich oder heute die alkoholabhängigen Obdachlosen.
Ich denke schon, dass es eben diese Substanzgruppen, Koka, Amphetamine, Leistungsdrogen ja auch zum Beispiel, dass das sich sehr, sehr stark verbreitet hat und dass es eben nicht nur, sagen wir mal, sozial gebrandmarkte Menschen sind, die dann irgendwie ihr Leben nur noch im Rausch ertragen, sondern der Rausch ist so eine normale Instanz, die gesucht wird, um den Alltag in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Also das Gläschen Wein am Abend, was ja meistens ja dann doch eine Flasche ist, hat einen ganz ähnlichen Effekt.
Zurück zum Film. 131 Minuten Tristesse und Zerfall. In der Schlussszene sieht man Christiane F. am frühen Morgen am Bahnhof Zoo. Sie zieht eine Zeitung aus einem noch verschweißten Stapel. Ihr Blick fällt auf die Schlagzeile. In fetten schwarzen Buchstaben steht da:
Berlins jüngste Drogentote. Sie war erst 14.
Darunter ein Porträtfoto ihrer Freundin Babsi. Mit leeren Augen geht Christiane in eine öffentliche Toilette, setzt sich einen Schuss. Und vor dem Abspann steht auf schwarz im Hintergrund:
Gewidmet Andreas W., Atze, 1960 bis 1977. Axel W., 1960 bis 1977. Babette D., Babsi, 1963 bis 1977. Und allen anderen, denen die Kraft und das Glück fehlte, zu überleben.
Ja, man hat immer gehört, dass der verstorben ist und der verstorben ist. Also du weißt schon, dass die, die auf Heroin waren, die verdienen das oft kein gutes Ende.
Auch Sabines Kinderfreund aus dem Nachbarhaus ist an seiner Heroinsucht gestorben. Christiane F. hat überlebt. Es gibt heute eine Stiftung, die Suchtprävention mit Jugendlichen macht und ihren Namen trägt. Die Christiane F. Foundation. Auf deren Homepage steht, dass Christiane bis heute in einem Methadon-Programm ist. Es steht auch ein Zitat von ihr auf der Seite. Wir leben in einer Gesellschaft, die dem Rausch huldigt und den Süchtigen verachtet. Thomas Haustein hätte sie gerne persönlich kennengelernt, sagt er. Sie sei einmal bei den Dreharbeiten am Set gewesen. Da habe er sich aber nicht getraut, sie anzusprechen. Ihre Geschichte lässt ihn bis heute nicht los.
Ja, ich denke in meinem Leben so oft mal über Christiane F. nach, obwohl ich sie nie kennengelernt habe. Und mache mir da manchmal trotzdem so Gedanken, das weiß die gar nicht, dass ich mir da auch manchmal so Gedanken mache und wünsche ihr einfach auch, dass sie so ihre gewünschte Ruhe im Leben findet und ihre Lebensfreude in den Dingen, die sie vielleicht gerade macht. Und das gut für sich alles verarbeiten konnte. Ja, das wünsche ich ihr einfach. Wake up.